Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web.
Hallo Lukas. Oder wer auch immer du bist. Ja. Denn diese Stimme gehört nicht zu dem Lukas, den ich kenne. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht, aber er behauptet, seine Stimme sei normal. Aber ich finde, er hat mal eindeutig Brom inhaliert.
Rück sofort die Kohle raus. Wir treffen uns an der Autobahnraststätte Abfahrt 23. Meinst du so, oder was?
Du, wenn du normal redest, ist es einfach schon tief genug.
Okay, ich muss mir gar keine Mühe geben.
Du musst dir echt keine Mühe geben, das ist wirklich irre. Ich klinge gerade neben dir einfach wie Mickey Maus, ey.
Nee, Simon, wir beide wissen, wie du klingst. Du klingst schon wie eine Figur der Muppet Show.
Eine Figur der Muppet Show, bla bla.
Ja, wer die richtige Antwort weiß, postet sie in die Kommentare. Ich weiß auch nicht, also ich finde ja, meine Stimme ist ganz normal, aber ich weiß nicht, was heute passiert sein könnte. Ich habe heute zweimal unterrichtet. Ich musste viel für Ruhe sorgen. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen heiser geworden. Wir haben uns schön in den Sitzkreis gesetzt und ich habe die Geschichte von Martin Luther und der Reformation erzählt. Mit schauendem Erzählen und mit einem roten Faden. Tolle Methode aus dem Predigerseminar. Mhm. Ja, auf jeden Fall lustig. Und ein bisschen Stimmen anspannt. Ich habe es insgesamt dreimal erzählt. Einmal bei der einen Klasse und bei der anderen Klasse haben wir es in zwei Altersgruppen gemacht. Einmal die halbe Stunde mit der ersten und dann die andere halbe Stunde mit der anderen. Vielleicht lag es daran. Vielleicht lag es auch daran, dass ich heute, als ich noch versuchte, die Klingel am Fahrrad zu bedienen, um darauf aufmerksam zu machen, dass ich gleich links in den Tunnel einbiege, irgendwann feststellte, dass unter mir das Fahrrad wegrutscht und ich einmal schön auf meinem linken Ellenbogen gelandet bin. Vielleicht hat sich da auch irgendwas in meinem Kehlkopf. Man weiß ja immer nicht, welche Muskeln verspannt sind und dann dazu führen, dass man am Schluss, weiß ich nicht, entweder einen juckenden kleinen Zeh oder halt eine tiefe Stimme hat.
Dein Kehlkopf muss am Bauchnabel hängen. Das geht nicht anders.
Ja. Ja.
Und bei dir so? Wenn es so bleibt, dann kannst du mal Synchronstimme werden für Terminator 8 oder so. Ich habe hier ein Red Horse Beer. Ja. Experience that distinctive full-flavored taste and extra satisfying strength of world-class extra strong beer. San Miguel Brewery Inc. aus den Philippinen.
Von den Philippinen, na schön.
Ja.
Ja, da kommt mein Stiftungsbräu aus Erding, gebraut von der Erdinger Brauerei, nicht gegen an, da hast du recht.
Das stimmt nicht. Eigentlich, muss ich dir sagen, also das ist ein Strong Beer, ja, das trinken die Philippinen, um sich extra abzuschießen. Da ist
extra viel Zucker drin.
Das ist irgendwie, genau, da steht irgendwie Water, Malt, Cereals, Sugar, Starch and Hops. Das ist extra strong mit 7%.
Oh ja.
Ja, also in Deutschland ist ja ein extra starkes Bier mit 12% unterwegs. Aber die Philippinen sind ja Asiaten. Die vertragen vermutlich nicht so viel. War auch eine nette Situation in der Bar, in der ich zweimal war, in der kleinen Stadt Baguio. Schreibt man Baguio. Da haben wir an den Abend, da waren wir dann also sechs Deutsche und haben halt Bier getrunken, also eigentlich nur Red Horse. Ich habe da so vier Flaschen weggezogen, war am nächsten Tag ging es mir auch prima. Aber es muss die Philippinen so beeindruckt haben, dass sie, als ich zwei Tage später wieder da war, sie mich darauf angesprochen haben.
Wie du das geschafft hast, so viel Red Horse.
Na, ich habe da, dann habe ich ein ganz normales San Miguel getrunken. Das ist halt mehr oder weniger. Noch nicht mal so, es ist noch unherber als Heineken.
Ja. Unherber.
Es ist so ein Wässerchen, ja. Und dann meinte die Bedienung, ja, nachdem du dir letzte Mal vier Red Horse reingezogen hast, musst du heute leichter anfangen, wa? Aber nein, mein Freund, mir ging's prima. Ich war da, wie ihr vielleicht alle wisst, zu der Hochzeit meines Bruders und nun meiner Schwägerin Ruth. Und es war alles, also die ganzen Tage waren extrem krass. Die Tatsache, dass ich alleine irgendwie drei Tage gebraucht habe, überhaupt in die Stadt zu kommen, wo die Hochzeit stattfinden soll. Und die Tatsache, dass die Hochzeit in vielerlei Hinsicht sehr denkwürdig, beeindruckend und irgendwie krass auch anstrengend war und viele krasse Sachen passiert sind. Und dieses Land ist krass. Es ist ein Entwicklungsland. Ich glaube, das ist soweit unspektakulär, aber wenn man einmal in einem Entwicklungsland war, dann ist das tatsächlich sehr beeindruckend. Man ist ja da auch der Weiße, ja. Man ist ja da quasi der Herr. ist echt bescheuert, aber ist irgendwie so, weil man so freundlich und zuvorkommend behandelt wird. Man muss natürlich auch sagen, die Philippinen scheinen überhaupt ganz krass eine Kultur zu haben, in der man aufeinander achtet. Und es ist so ein bisschen, alle haben scheinbar Jobs. In so einer Bar, in der wir waren, es ist quasi auch ein Restaurant gewesen, da haben halt irgendwie 8 Kellner an allen Ecken des Raumes irgendwie gestanden. Und dann gab es noch überall, also dann vor dieser Tür noch eine bewaffnete Sicherheitskraft. Und dann noch einen, der aufschreibt, wer rein und raus geht. Und dann noch irgendwie eine Reinigungskraft und Köche. Und überall überhaupt bewaffnete Sicherheitskräfte. Das Land hatte ja mal ein großes Problem mit Kriminalität und sehr geringen polizeilichen Sicherheitsapparat wohl. Und das hat jetzt der neue Präsident, reicht seinen Namen immer falsch aus, deswegen lasse ich es weg. Der neue Präsident hat das ja jetzt stark geändert und ist ja sehr kontrovers diskutiert in Europa, aber wird von der Bevölkerung wohl ganz krass gefeiert, weil er einfach das Land jetzt sicherer gemacht hat. Also auf jeden Fall habe ich sehr viele Knarren gesehen. Und sehr viele Autos. Und da, bei Autos muss ich noch eine Sache beschreiben. Das ist faszinierend. Die öffentlichen Verkehrsmittel auf den Philippinen sind im Wesentlichen Taxis, ja, und Busse. Aber eben auch, was sich durchgesetzt hat, sogenannte Jeepneys. Also der Jeep und dann hinten dran Nays. Kann man ja mal googeln. Könnt ihr jetzt mal gleich eingeben, wenn ihr das seht. Das sind einfach im Wesentlichen, haben die Amerikaner nach der Besatzungsphase ihre Jeeps einfach alle dagelassen. Und die Bevölkerung hat sich die also geschnappt, in der Mitte durchgesägt, verlängert. Und jetzt kann man da immer hinten drauf springen. Die fahren einfach immer so bestimmte Routen durch die Stadt. Du hältst dann deine Hand raus, dann rennst du hinten rein, dann gibst du die Kohle einfach nach vorne durch, ja, und schreist quasi, wo du hin willst, und dann springst du da einfach wieder raus am Ende. Es sind im Wesentlichen immer noch die Jeeps, die werden zwar, also das sind nicht mehr die Jeeps, sondern die werden mittlerweile einfach auch absichtlich so gebaut, und jeder malt die sich anders und eigenwillig an. Total durchgeknallt und bunte Drecksschleudern. Ja, da kommt einfach nur schwarzer Rauch raus. Aber eigentlich kommt auch auf den ganzen Philippinen aus jedem Auto nur schwarzer Rauch. Wir kotzen hier wegen der Dieselskandal. Alter, und die Luft in den Städten ist, also kannst du nicht atmen, da kriegst du, also brauchst du auch nicht mehr rauchen. Ja, ist halt egal. Ja, deine Lunge ist eh schwarz. Ganz beeindruckend. Und übrigens, auch was sehr beeindruckend war, also unfassbar viele Menschen überall waren und es immer laut war, habe ich natürlich, wie ich so bin, auf Wikipedia mal geguckt, wie so die Bevölkerungsdichten sind. Und in Baguio ist die Bevölkerungsdichte 6.500 Menschen pro Quadratkilometer. Vergleich, in Berlin 4.000. Und jetzt rate mal, wie die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer in Manila, in der Hauptstadt, ist.
9.500.
42.000.
Ja, ist ja quasi ein Vielfaches von 9.
Es ist irre. Also ich weiß nicht, wie das überhaupt geht, ja? Wie Menschen überhaupt, passen überhaupt 42.000 in der Realität auf einen Quadratkilometer drauf, ja? Die Häuser sind sehr hoch. Also wirklich. Und die Rückfahrt waren dann auch 33 Stunden am Stück. Und eigentlich bin ich noch hart. Also ich bin jetzt eigentlich aus dem Jetlag ja wieder raus, weil ich jetzt tatsächlich wieder in meiner Zeitzone bin. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Jetlag hattest, Lukas.
Nicht vom Jet.
Es ist total krass. Ich dachte immer, Jetlag, ja, ist ja Müdigkeit, Punkt. Ja. Und dann schläfst du einfach raus und alles ist schick. Aber Jetlag ist auch Hungergefühl. Und Jetlag ist auch Schlafstörung. Du wachst einfach um 2 Uhr morgens auf, bist komplett ausgeschlafen, egal, ob du eine halbe Stunde vorher schockbesoffen in die Kiste gefallen bist. Also das war meine Erfahrung auch gewesen. Du wachst einfach um 2 Uhr morgens auf und denkst so, oh, ich bin das Leben. Und habe ich Hunger, weil nämlich zu Hause in Deutschland war es ja minus GMT 6, also plus GMT 2 zu der Zeit noch, das heißt in meinem Fall Abend.
Alter Mathematiker hier.
Ja, und völlig krass. Und jetzt der Rückflug war halt 33 Stunden. Also einmal von den Bergen ins Tal fahren mit so einem krassen Einwohner, der uns in so einem Bus wirklich mit 110 Stundenkilometer teilweise durch die Kurven gebracht hat, am Abgrund lang. Dann irgendwie ins Flugzeug rein und fliegen und in Dubai landen und warten und wieder ins nächste Flugzeug und fliegen und dann in Frankfurt landen und dann ins Zug rein und fahren und warten auf den Blablacar-Typen und dann ins Blablacar rein und fahren und völlig verzweifelt, ohne echten Schlaf, irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin stehen und denken, Alter, wo wollte ich nochmal hin? Ja, und ich wollte nämlich zu Rewe, Lukas.
Das war dein Ziel. Du bist, du bist in Manila gestartet, beziehungsweise in Baguio, oder wie
in
das heißt?
In Baguio bin ich gestartet, in einen Bus eingestiegen,
in Deutschland, um zu Rewe, in den Rewe zu gehen in Berlin.
Ja.
Das ist echte Kundentreue, echte Kundenbindung.
Rewe, einfach krass. Ich habe 16.000 Kilometer zurückgelegt, nur um bei euch eine laktosefreie Milch einzukaufen.
Das ist schon ziemlich hipstermäßig. Digga, musst du zugeben.
Bärtiger kann man nicht sein. Ja. Digga.
Wenn du es so sagen willst.
Und du hast ja schon dein Bier aufgemacht. Ich werde mein Red Horse gönnen. Nicht zu verwechseln mit Red Lion.
Ob da irgendwelche Funken rausspritzen und nein. Okay.
Nee, es schmeckt, warte mal, ich muss jetzt mal auch, also ich habe es ja auf 1500 Meter Höhe getrunken, da schmeckt ja alles anders. Mal eine Sekunde auf null.
Ja.
Ja. Du, es schmeckt wie Heineken, nur hat es mehr Stoff.
Offenbart.
Ja, das war unsere Sonderfolge zum Thema Simon auf den Philippinen.
Ja, ich habe alles gesagt.
Ja, also das ist jetzt mal eine Sache, die muss nicht auf Sheilas Liste. Ich finde, das klingt fast wie ein Kinofilm.
Sheilas Liste.
In der Zwischenzeit haben wir diese tolle Liste bekommen. Vielen Dank, dass du die vorbereitet hast. Jetzt sind wir ein bisschen unter Zugzwang, ne? Jetzt wissen wir auch, ich glaube, es sind irgendwie 10, 12, 15 sondervollen Themen, die wir so irgendwie immer mal genannt haben. Es werden ständig mehr.
Naja. Ja.
Gucken wir mal, aber für heute machen wir erstmal unseren Kernjob. Ja? Das, wofür wir als allererstes angetreten sind. Und zwar das Markus-Evangelium bärtig auseinander zu pflügen.
Genau, quasi jeder Vers steht für ein Haar. Und die Vollkommenheit ist in der Masse.
Und wir kämmen dorthin durch. Und am Schluss seid ihr alle gut geölt. Simon, lies doch mal Markus 12, die Verse 13 bis 17.
Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in seinen Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand. Denn du siehst nicht auf das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Aber er merkte ihre Heuchlerei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe. Und sie brachten einen. Da sprach er zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn.
Oh Wunder, ist ja die direkte Folge von dem, was letzte Woche sozusagen passiert ist, als die Führer des Volkes, die Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten von Jesus so ein Knallergleichnis vor die Füße geknallt bekommen haben, dass sie eigentlich sich kaum noch halten konnten und versuchten, ihn zu ergreifen und aber Angst hatten vor dem Volk. Ja, sie haben gemerkt, so offiziell können sie ihn nicht dafür haftbar machen, was er da gerade gesagt hat, dass er nämlich ihnen vorgeworfen hat, nicht für das Volk zu arbeiten, sondern für ihren eigenen Verdienst. Also versuchen sie es auf geschickte Art und Weise. Ja, sie spielen ein bisschen den David gegen den Goliath, das Volk. Sie machen die Fangfrage. Jesus hat die Gegenfrage gebracht. Vorletzte Folge, jetzt kommt die Fangfrage. Und interessant ist ja, in der letzten Folge kamen die Pharisäer gar nicht drin vor. Ne, du hast sie zwar einmal erwähnt, aber sie wurden nicht explizit genannt im Bibeltext. Und jetzt heißt es, und sie, also die Hohepriester, Schriftgelehrten und die Ältesten, sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes. Ne, das sind jetzt so die Erfüllungsgehilfen. Bisschen unverdächtigere Leute, das sind nicht die, die man kennt als die Führer des Volkes, das sind die engagierten Ehrenamtlichen sozusagen und Anhänger des Herodes, also auch politisch engagierte Leute und ihr Auftrag.
Nicht zu sagen, die eine der wichtigsten jüdischen Parteien oder politischen Gruppen.
Ja, also quasi
in der Zeit.
da sollte man jetzt nicht irgendwelche Vergleiche ziehen zu irgendwelchen Parteien, aber also die Anhänger der Regierungspartei.
Genau, denn Herodes Antipas, ne, der damalige Herrscher, ist ein Vasallenkönig der Römer.
Ja, das heißt also, das sind jetzt nicht demokratische Wähler so von Herodes, aber das sind so die Leute, die sagen, der ist zwar von den Römern aufgesetzt, aber wir leben ganz gut mit ihm. So, und richtig. Der Auftrag ist jetzt, ihn in seinen Worten zu fangen, sehr bildlich gesagt. Ja. Also irgendwo muss Jesus jetzt einen Fehler machen. Sie versuchen das so wie bei so einem Kreuzverhör quasi, ne, dafür zu sorgen, dass er sich verplappert und was sagt, was ein Grund für eine Anklage wäre.
Und wenn man jemanden erstmal was Böses will, dann macht man, damit der, sozusagen der Messerstich von hinten richtig sitzt, da schmeichelt man erstmal vorne rum.
Ja. Und sie kamen und sprachen zu ihm, Meister. Ach, das geht schon runter wie Öl, oder? Ja. Wenn du so angesprochen wirst. Oh, Herr Pastor, oh, Herr Pastor.
Genau, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer.
Ja.
Genau, und da wird Jesus natürlich, also, ne, wertiger, aber Jesus ist cool. Und genau, sie sprechen an mit Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist, ja, und fragst nach niemand. Also, krasser Typ, du bist halt super ehrlich, du guckst überhaupt nicht darauf, wer wie hoher kommt, sondern du bist einfach nur total straight, super nice, ja. Er hat ja auch bewiesen, dass er nach niemanden fragt, weil er im Wesentlichen die ganze religiöse Elite einmal weggeklatscht hat. So. Das ist ihm alles nicht wichtig.
So könnte man es auslegen. Naja, es ist ja auch ein bisschen diese juristische Idee, dass man Menschen gerecht beurteilt, indem man nicht ihre Person ansieht, sondern halt Person und Tat voneinander trennt. Ne? Dass man, das ist ja eigentlich das, was man schon irgendwie versucht im Kindergarten den Kindern beizubringen, ja? Dass man sich streiten darf und dass man sagen darf, wenn man etwas doof findet, aber den anderen als Person nicht für völlig ab vom Schuss und eigentlich überflüssig erklärt. Und dieses, das finde ich stark, ne, dass das schon in der Bibel drin steht. Das gibt's bei Paulus auch nochmal, dass er von einen Satz formuliert, wo es heißt, ohne Ansehen der Person, und das fühlt sich schon fast so ein bisschen wie Grundgesetz an. Also diese Idee ist alt. Das sagen sie ihm jetzt, das sei doch so toll, dass er die Menschen nicht ansieht. Witzig, ne, weil gerade die Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten sich persönlich in die Enge gedrängt fühlen durch das, was er sagt. Weil er sagt, die Führer des Volkes haben sich selber bereichert. Und wenn sie jetzt Leute losschicken, die das so sagen, dann und es womöglich auch noch so meinen oder davon ausgehen, dass das Volk das auch so sieht, dann ist das doch irgendwie schon stark, ja, dass sie sich als Person angegriffen fühlen und dann die Leute, die sie vorschicken, dann aber sagen, ach, eigentlich zählen bei dir ja nicht die Personen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Also irgendwie ein Fünkchen Wahrheit auf das Verleumders Zunge, das hier auftaucht, das finde ich ganz spannend.
Finde ich nicht, ja. Aber wenn du das spannend findest und dir das halt gibt, ne, dann freut mich das total.
Ah, Simon. Es freut mich sehr, dass du dich auch mal wehren kannst, ne, weil sonst läuft das ja immer anders hier.
Richtig, sonst bin ich hier immer der kleine Gepeinigte.
Also jetzt haben sie ihm hier Honig ums Mäulchen geschmiert und jetzt kommt der Punkt. Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Und um das nochmal zu unterstreichen, das ist jetzt keine abstrakte Frage, sondern sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Ja? Was sollen wir machen?
Ja, also in christlichen Kirchen wird ja diese Geschichte gerne mal erzählt und ist, also alle, die diese Geschichte schon kennen und wahrscheinlich sich so ein bisschen an die eine oder andere Predigt erinnern, hört kurz weg, ihr könnt auch hinhören, aber ich erzähle mal kurz was zu diesem ganzen Thema mit dem Geld.
Oh, da bin ich jetzt aber wirklich gespannt, Simon.
Ja, ist jetzt nichts total Spektakuläres. Im Wesentlichen ist es so, dass wenn ein Herrscher A, ein Staat B erobert hat und damit ihn quasi einverleibt hat, dann hat er die ganze Währung, die also sozusagen vorhanden war, möglichst zeitnah eingesammelt und hat die neu prägen lassen. Und zwar mit seinem Kopf drauf, um seine Macht zu demonstrieren. Und das bedeutet, dass dieses Geld, das ist halt nicht nur, dass er seine Macht demonstriert und jeder jetzt weiß, wer der Kaiser ist, sondern eben auch, dass dieses Geld vom Kaiser kommt. Also es ist halt eine Gabe an das Volk, ja, dass das Volk verwenden kann, um eben Handel zu treiben. Und es ist tatsächlich so verstanden worden, dass das Geld dem Kaiser gehört. Der Kaiser ist die Institution des Staates, und damit allmächtig und Hohepriester in der Regel, was er bei den Römern ja auch war. Und damit gehört das Geld wahrscheinlich in diesem Fall Tiberius.
wenn ich mich jetzt nicht total irre. Also wir wissen nicht hundertprozentig, wer jetzt explizit der Kaiser war. Es könnte Augustus sein oder Tiberius, das fällt so ein bisschen in die Zeit rein, aber ist jetzt nicht ganz so interessant, sondern nur, wahrscheinlich gehört es also dem Kaiser. Das gehört ihm, das ist das Verständnis und die Leute können damit arbeiten.
Genau. Und es ist ja ganz üblich, dass Steuern gezahlt werden und zwar ganz besonders für die Völker, die vom Kaiser unterworfen sind. Davon muss ja das ganze Imperium finanziert werden. Ich muss immer denken, genau, an Asterix erobert Rom, ne, wo dann ins Kolosseum die ganzen verschiedenen Nationen einstiefeln und ihren Tribut bringen. Ja, und dann da oben dieser Typ steht, der überruft, die Äthiopier. Und dann ja, ruft eine Chabisia, eine Chabisia. Ja, genau.
Ja, das stimmt, Asterix und Obelix, könnte man wieder gucken. Das
einfach war ganz stark, toll. Stark zur Illustration. Ja. Genau, also die Leute müssen Steuern zahlen und das ist eigentlich für die Juden, das ist die reinste Zumutung.
Die spinnen die Römer.
Ja, weil das bedeutet, zum Dienst. Dass man den anderen irgendwie anerkennt oder zumindest zähneknirschend anerkennen muss. Ja, und dass man das Geld, was man erwirtschaftet durch seine Wirtschaft, eben nicht für die eigene Gemeinde einsetzen kann, weil es könnte ja auch eine Umlage sein, ne? Sondern dass der Löwenanteil davon an die Römer geht.
Was auch noch dazu kommt, ist, dass eine eigentlich sehr coole kulturelle oder sagen wir mal coole Institution in der jüdischen Welt auch nicht stattfinden konnte, war das Erlassjahr. Alle meine 7 Jahre, Lukas, waren es alle 7 Jahre, wurden alle Schulden und die Menschen angehäuft haben und so weiter, wurden erlassen. Das bedeutet auch, dass natürlich die Leute, die sozusagen Schulden, die sozusagen noch etwas hatten, gut hatten bei anderen, auch erlassen wurde. Aber das, was den Vorteil hatte, war, dass sozusagen alle 7 Jahre wirtschaftlich ein Reset begangen wurde und das insgesamt eine Stärkung der Wirtschaft hervorgebracht hat und einen Ausgleich des finanziellen Stands.
Wobei und umstritten ist, ob das jemals tatsächlich gemacht worden ist, weil Israel ja auch so eine bewegte Geschichte hatte, in der es immer wieder hin und her ging. Es steht ja in der Schrift vor allem als ein Wort Gottes, der das Volk dazu auffordert, es zu machen und da große Verheißungen anknüpft. Und gleichzeitig war Israel ja ganz häufig, ich meine, das kommt auch, ja, kommt immer darauf an, wann man das datiert alles, ne? So, häufig wird das auch in die Zeit datiert, in der Israel im Exil war. Und dann ist immer die Frage, konnten sie das überhaupt umsetzen oder war das für das Volk so das, wo sie nachsichtig gesehen haben, dass sie gesagt haben, wir sind zum Teil sogar Sklaven der Römer geworden. Unser Gott spricht davon, dass Sklaven alle 7 Jahre wieder freikommen sollen. Das ist unser Ziel, ne?
Genau.
So, Jesus merkt jetzt, dass die ihm Honig ums Mäulchen geschmiert haben und es heißt, er bemerkte ihre Heuchelei. Ja, sie heucheln, dass sie eine ernsthafte Frage haben. In Wirklichkeit haben sie sie nicht. Im Hintergrund der Frage steht dann ja, sollen wir als Juden dem Kaiser Steuern zahlen? Das heißt ja nicht nur, sollen wir die Kohle nicht lieber behalten, sondern die eigentliche politische Frage ist, dürfen wir den Kaiser eigentlich anerkennen, indem wir seine Forderung anerkennen? Dürfen wir ihm das Geld geben, auf dem sein Kopf ist, weil er sagt, er fordert es von uns? So, also es ist eine große politische Frage und der Mensch, der hier fragt, oder die Menschen, die sind jedes Mal wieder, wenn sie die Steuern zahlen, damit konfrontiert. Ja? Die Zolleinnehmer und die Steuereintreiber stehen sozusagen vor ihrer Tür oder sie begegnen ihnen und sagen, hier, das und das müsst ihr zahlen und schlagen noch einen großen Aufschlag drauf. Und jedes Mal müssen sie das Geld mit dem Kopf des Kaisers durch ihre Hände gehen lassen und dem anderen übergeben und sich sozusagen zum Kaiser bekennen. So, und Jesus checkt es aber und fragt, was versucht ihr mich? Also, was versucht ihr mich reinzulegen, könnte man fast sogar sagen. Ja? Was fällt euch eigentlich ein?
Offenbart.
Aber damit endet es ja noch nicht. Ja, sondern er macht so eine komische Aktion, dass er mal wieder was, dass er nicht sofort seinen Punkt bringt, sondern erstmal was Bildliches braucht. Das ist eigentlich immer ein ganz cooler Trick, den Jesus gebraucht, ne? Damit er zeigen kann, worum es eigentlich geht. Und jetzt sagt er, bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe.
Der Silbergroschen in diesem Fall ist auch ganz wichtiger, denn er stellt den Tageslohn eines normalen Arbeiters dar. Was im Wesentlichen bedeutet, dass
jeder genau diesen Silbergroschen kennt. Das ist nicht so ein, ja, der hat jetzt irgendwie so einen krassen Goldmünze und keiner weiß so genau, wie die aussieht, sondern wenn er in der Öffentlichkeit so eine Diskussion führt mit einem Silbergroschen, dann ist so, jeder kennt das Teil. Jeder hat so ein Ding wahrscheinlich sogar in der Hosentasche und kann gleich mitgucken, was er jetzt auf diesem Silbergroschen vorfindet.
Naja, wobei, also, ne, für manche Leute ist das wirklich ja ein Tageslohn und ja, der Tag ist ja noch nicht um. Also ne, die Leute, die jetzt gerade sich den Tageslohn erarbeiten, die sind wahrscheinlich gerade gar nicht da.
So. Good point.
Oder sitzen am Rand, weil sie gerade sowieso betteln. Und so, Jesus nimmt also was sehr Alltägliches, was jeder Mensch kennt. Und sie brachten einen. Also ne, das ist ja immer so ein bisschen heikel. Dann kramen alle so in ihren Taschen und denken so,
hat einer noch einen Silbergroschen über?
Ja, am Schluss sagt er noch, hier, okay, den spende ich jetzt. Ja, steht ja gerade im Tempel, ja, könnte er jetzt in den Gotteskasten werfen. Ja. Was wäre denn dann? Ja, so, und jetzt sprach er zu ihnen. Wessen Bild und Aufschrift ist das? Und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Des Kaisers.
Des Kaisers. Und jeder kann das auch bejahen. Ne, deswegen, jeder kennt die Münze, jeder kann sofort sagen, ja, da ist der Kaiser drauf. Ja. Weißt du, was da für eine Aufschrift immer stand? Das ist mir überhaupt nicht bekannt. Wahrscheinlich irgendwie der Name des Kaisers, nehme ich mal an. Wahrscheinlich dann irgendwie, dass er der Sohn von dem Vorgänger ist oder
ja,
der
so Nachkomme. Viel Text konnte man gar nicht prägen auf so ein Ding, ne? Die Prägetechniken waren ja auch, sagen wir mal, etwas antiquiert im Vergleich zu heute. Interessant fand ich, ich habe das auch mal nachgelesen, dass auf der einen Seite halt das Antlitz, das Bild des Kaisers ist und auf der Rückseite ein Propagandamotiv. Ja, also ne, in einer Zeit, in der es kein WhatsApp und kein Internet und kein Fernsehen gibt, sind Bilder ja total wichtige Informationsträger und auch Machtsymbole gewesen. Viel wichtiger noch als heute vielleicht, auch wenn heute Bilder immer noch starke Evidenz haben. So, ne? So und da waren zum Beispiel Galeeren drauf oder Füllhörner, solche Sachen. Ne? Füllhorn, so ein Horn mit ganz viel Obst und reichen Früchten und sowas. Und wenn du jetzt das Ding in der Hand hattest, dann sollte das dir sagen, das ist der Kaiser. Und er versorgt dich mit allem, was du zum Leben brauchst, mit dem Essen. So, das war halt die Propaganda schlechthin, dass du das hattest, weil jeder Mensch hatte so ein Ding in der Tasche. Ja, einmal am Tag zumindest, auch wenn das gleich wieder ausgeben musste. Und deswegen ist das durch die Hände der Leute gegangen. Das ist so quasi wie Panini-Bilder vom Kaiser mit Wert, die du ständig in der Hand haben musst, damit du Bescheid weißt, wie der Kaiser es meint. Und damit hast du immer wieder diese Propaganda in der Hand. Und sicherlich, also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, dass auch im Aufdruck auch was steht zum römischen Kult. Ja, also irgendwie eine Widmung an die Götter, die in Rom verehrt wurden. Also wenn du zum Beispiel das Füllhorn hast, dass der Ceres zum Beispiel drauf verehrt worden ist als Göttin der Fruchtbarkeit und der Nahrung und der Feldfrüchte. Na, und dann hast du auch diese religiöse Komponente mit drin.
Das ist ja auch echt ganz interessant, was du da sagst, weil es natürlich auch so ein bisschen die Tragkraft des Geldes vervielfacht. Ja, der Kaiser, wer ist es gerade, wird benannt, es wird benannt, was er tut und es ist halt im Wesentlichen der Wert. Und da nochmal so einen kleinen Schwenk, römische Lebenskultur zu machen, die eroberten Gebiete, und jetzt gerade zum Beispiel Europa, eroberten Gebiete in Europa, was halt passiert ist, ist ja, weiß gar nicht, wie die Jungs hießen in Westdeutschland, das waren ja nicht die Germanen, aber jedenfalls da, wo Köln entstanden ist, dann also Kolonia, da kommen die hin, erobern das Land, ja, und bauen A, Straßen und B, bringen sie das Geld. Und das Geld wird ja erstmal auch an die Bevölkerung ausgezahlt, nicht konkret als Geschenk, aber die Leute bekommen halt Geld, so, weil es gibt ja vorher keins. Und das erste Mal halten sie so ein Ding in der Hand, da wird ihnen erklärt, das ist hier so ein Wechselgut, damit könnt ihr jetzt interagieren, untereinander handeln, ohne dass ihr euch jetzt irgendwie, du willst Getreide, musst ein Schwein geben, Ding machen müsst, sondern du bist freier. Und das, diese Freiheit bekommst du durch diese Münze, das ist der Kaiser, dann dreht er die Münze um und du bekommst dadurch Freiheit und Güter. Und die Leute verstehen das und die Leute erleben das auch. Und dadurch ist die Wirkung von Geld eben so mächtig und da kommt auch dann unter anderem Mammon-Benennung her, weil Geld damals auf eine ganz besondere Art und Weise Götzendienst war. Und wie krass das sein muss, eben wenn du, wenn wir hier von Geld sprechen, es ist halt nicht der olle Schein, den, wo sowieso kein Schwanz interessiert, was da drauf zu sehen ist, sondern das war früher eben, wie Lukas sagt, wichtig.
Schön, wenn du immer sowas wie Lukas sagt, sagst, weil wir reden ja gerade miteinander.
Ja, aber ich wende mich ja, ich sag das immer wieder, ich wende mich ja voll gerne an die Leute.
Die hören uns ja doch sowieso zu.
Simon. Wir sind ja ein Trio. Die und wenn doch, Gott dazu ja, kommt, sind wir ein Quartett.
Offenbart. So, und Jesus sagt jetzt, also ne, sie sprachen des Kaisers. Ja, also sie wissen natürlich Bescheid. Ja, es war jetzt eine billige Frage und die denken sich so, was willst du Penner eigentlich von uns? Ja, das ist doch eine Anfängerfrage. Ja, willst du uns für dumm verkaufen? Und zu leichte Fragen sollte man nicht stellen, habe ich in der Pädagogik gelernt. So, aber Jesus hat noch einen für sie. Da sprach Jesus zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. So ein viel zitierter Satz, wo die Leute immer sagen, ja, finden sie ganz geschickt von Jesus, dass er, ja, dass er so eine Unterscheidung macht zwischen Gott und dem Kaiser. Was soll das denn eigentlich heißen, Simon?
Ich finde es halt immer sehr unspektakulär, die Stelle, und ich habe große Schwierigkeiten damit, eben die Tragweite am Ende zu verstehen.
Ja, keine Sorge, ich habe sie verstanden, aber mach du mal.
Ja, wenn er sagt, ne, gib den Kaisers, was des Kaisers ist, dann sagt er damit, ey, das Geld gehört eh den Kaiser, es gehört sowieso nicht euch. Ihr könnt es halt auch gerade ihm zurückgeben. So, damit zahlst du dann Steuern. Weißt du, du musst nur nicht mohnen, wenn du das machst. Es gehört dir eh nicht. Es ist damit auch kein Götzendienst, wenn du dieses Geld per Steuer zahlst. Man kann darüber reden, ob das irgendwie zu viel ist. Aber eigentlich ist es sowieso nicht deines. Und gib Gott, was Gottes ist. Gott interessiert sich für die scheiß Kohle nicht. Ist ihm eigentlich völlig egal. Und der ganze Tempelkult verwendet in der Regel eben auch nicht das kaiserliche Geld. Da wurde eben auch gewechselt. Es ist halt tatsächlich so, dass dieses Geld überhaupt keine Relevanz für Jesus hat. Und ich würde fast sagen, er hat mit Schulter gezuckt und es juckt ihn nur halt null. Und Jesus kann dann auch gerade Steuern zahlen, weil er eben damit keinen Götzendienst betreibt, weil er damit den Kaiserkult nicht anerkennt, denn ihm bedeutet das Geld nichts. Und er schlägt vor, dass das Geld erst einfach den Leuten nichts bedeuten sollte und klare Trennung zwischen Gott und Kaiser gemacht wird, was schon in die Fresse ist. Ne? Aber er sagt halt auch den Richtigen, den Juden und Pharisäern.
Wir können gleich nochmal über die Übertragung in die Gegenwart sprechen. Ich ergänze mal, wie ich das verstehe.
Klar.
Zum einen steige ich da ein, wo du gerade warst. Klare Trennung zwischen Gott und Kaiser. Das ist ja so ein Trend, der seit Cäsar, ne, das ist ungefähr so 100 Jahre vorher, 70 bis 100 Jahre vorher, würde ich sagen, eingezogen ist, dass Kaiser als gottähnliche Herrscher verehrt werden. Ne, vorher war das immer so, dass die Kaiser von den Göttern eingesetzt werden und in deren Auftrag handeln. So hat man sich das so vorgestellt. Ne? Und irgendwann ging das immer weiter hier auch, ja, ich glaube vor allem bei Augustus war es dann der Fall, dass er als Gott selber verehrt worden ist. Ne? Also immer noch mehr von dieser Atmosphäre angenommen hat. Und wenn Jesus sagt, gib den Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, dann macht er eine deutliche Unterscheidung für römische Ohren natürlich. Ja, kann man überlegen, ob das Markus-Evangelium von Römern gelesen worden ist. Macht dann deutliche Unterscheidung zwischen dem Kaiser und Gott. So, und sagt, der Kaiser ist es nicht. Und dann ist die Frage, wenn du hier mit reinliest, dass diese Münze zwei Seiten hat und auf der einen Seite ist der Kaiser und auf der anderen Seite sind seine Propagandasymbole. Ja, ist die Münze des Kaisers aber das, womit sie versorgt werden, Gottes? Ja, also, ne, das hat ja immer diese Dimension. In diesem totalitären System gehört dem Kaiser beides. Die Münze, die Anbetung, die Verehrung und auch der Dank dafür, dass er die Menschen versorgt. So, ja. Aber in dieser Lesart, wenn man das hier so ein bisschen als Kritik von Jesus oder eigentlich als ja ziemlich herablassende Erklärung, was der Kaiser eigentlich für ein Lappen ist, liest, dann ist es, dass Gott in Wirklichkeit die Sicherheit bringt, dass Gott in Wirklichkeit das Essen bringt und die Sonne aufgehen lässt über gute und böse Menschen und Kaiser machen können, was sie wollen, aber Gott bleibt immer noch Gott und Gott hat das, was seines ist, in seiner Hand. Und dann gilt dem Kaiser seine Kohle, aber Gott die Verehrung.
Und was man auch vielleicht sagen muss, ist, dass die Also Währung ist den Menschen total bekannt, aber wir haben noch nicht die Zeit des Kapitalismus, wo Geld so eine zentrale Rolle spielt. Kapitalismus ist ein Phänomen, das begann im, ich weiß nicht, 14. Jahrhundert ungefähr, wo das erste Mal es Banken gab, also quasi Zinsgeber, die angefangen haben, eben mit Geld zu wirtschaften.
Das war ja vorher witzigerweise auch gerade aus biblischen Gründen und der Christen vollkommen verboten, dass man Zinsen nimmt. Weil, ne, das ist ja eigentlich in der Schrift verboten. Du sollst keine Zinsen nehmen. So, der Witz daran ist, da hat man gesagt, naja, die Juden sind ja keine Christen. Die dürfen Zinsen nehmen. Und dadurch hat sich diese Sache, dass jüdische Händler häufiger zu Geldwechslern wurden, entwickelt. Ja, als dober Umweg. Aber die sauberen Christen, ne, die haben das lange gar nicht gemacht.
Genau, dadurch sind die Juden tatsächlich im Mittelalter, Spätmittelalter auch tatsächlich sehr reiche Menschen geworden.
Genau, und das aber witzigerweise an den Christen, die dann die Juden dafür verantwortlich gemacht haben, dass sie so reich sind und gesagt haben, ja, die müssen mit dem Teufel im Bande sein, wenn die so erfolgreich sind. Also, kein großes,
natürlich waren es die Christen, Kapitel, die Schulden aufgenommen haben und Zinsen dann durch eben zahlen mussten.
Wie immer in der Geschichte sind wir Christen ganz schöne Lappen gewesen.
Ja, wir sind dummerweise immer, Junge. Okay, das ist ja schon wieder eine harte Aussage, aber ich würde sagen, häufig die Initiatoren für Elend und Leid auf der Welt.
Ja.
Jedenfalls ist es eben nicht die Zeit des Kapitalismus und dadurch gibt es natürlich trotzdem die Möglichkeit, dass du total natürlich Sachen wechselst, also du hast ein Schweinchen und wechselst es mit einer Ziege, jetzt als Jude nicht zwingend, aber ihr wisst schon. Und eben auch die Unwichtigkeit von Geld immer noch, also ich glaube, viele verstehen.
Ja.
Und die Römer haben das halt natürlich, also im Römischen Reich ist das natürlich total wichtig. Ich glaube, ein Imperium braucht Geld, sonst kann es überhaupt nicht vernünftig arbeiten, besonders wenn es zentral organisiert ist. Aber das macht es halt so offensichtlich. Ey. Geld ist halt ein Instrument der Macht und es ist halt überhaupt nicht das Instrument des Volkes.
Ja.
Insofern braucht Gott Geld nicht und Jesus nicht.
Ja. So. Und dann heißt es ja, und sie wunderten sich über ihn, ne? Finde ich irgendwie eine sympathische Reaktion. Offensichtlich sind sie voll ins Leere gelaufen, ne? Sie haben ja so eine richtig, also es war so ein bisschen so eine hart, aber fair Frage, ja? Die sie da so reinbringen. Sollen wir Steuern zahlen? Nein, ganz ehrlich, wir meinen eigentlich, sollen wir, ja, nicht? Ist es nur recht, dass man den Kaiser Steuern zahlt? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Wir haben ein ernsthaftes Anliegen. Wir wollen wirklich wissen, Jesus, was für eine Ethik vertrittst du? Was sollen wir machen? Was dürfen wir tun? Wir wissen es nicht besser. So, und Jesus bringt eine Antwort, mit der relativ klar der Kaiser relativiert wird. Und gleichzeitig, das aber nicht explizit ist, so dass ihn keiner festnehmen kann. Das hätte er jetzt jemand sagen können, oh, er hat den Kaiser beleidigt. Aber sie wundern sich über ihn, sie kommen nicht drauf. Ja, das kann man ihm nicht genau nachweisen. Und er hat auch nicht den Fehler gemacht und gesagt, ja, ihr müsst es schon zahlen, das ist halt doof und das müsst ihr halt aushalten. Und das ganze Volk hätte sich aufgeregt und gesagt, er ist doch nicht einer von uns. Ja, er will doch das System bestehen lassen. Und er hat eben aber auch nicht gesagt, nee, zahlt's nicht, Revolution. Und dann hätte man wieder Jesus bei den Römern anzeigen können. Das hat er sehr geschickt gemacht, weil er sich damit noch ein paar Tage, fünf, glaube ich, rechnerisch, ausgekauft hat.
Und das ist halt krasse Nummer. Damit hat er tatsächlich auch den zweiten aktiven Versuch, ihn ans Kreuz zu nageln, verhindert. Krasser Typ.
Offenbart.
Dieses gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, ist ja auch eine, ja, wie soll ich es fancy formulieren, eine Brille, mit der ich mein Leben betrachten kann. Die Unterscheidung zwischen dem, was ich irgendjemandem schuldig bin, rein menschlich, und der Frage, was ich Gott gegenüber schuldig bin. Und aus dem christlichen Glauben heraus sind wir Gott eigentlich alles schuldig und daran zu Tode betrübt und verzweifelt, was man an der Christentumsgeschichte, wie wir es gerade erwähnt haben, super illustrieren könnte. Und gleichzeitig sind wir ihm deswegen auch alles schuldig, weil er uns alles geschenkt hat, was wir brauchen. Und unter diesem Blickwinkel gebührt Gott die Ehre, das Lob. Keinem Menschen gehört es so sehr wie Gott. Ja, das bewahrt auch davor, hinter extremen fanatischen Positionen herzulaufen, wie es gerade in Deutschland immer wieder geschieht und wie es nicht zuletzt vor 90 Jahren in Deutschland in dramatischer Weise passiert ist. Und sagt, dass Gott der ist, dem die Ehre gebührt. Gott, der ist, dem das Danken gehört. Und kein Mensch sich diesen Schuh anziehen darf, selbst wenn er noch so famous ist und selbst wenn er noch so Alleinherrscher ist und selbst wenn er noch so viele Anhänger hat.
Ist jetzt, ja. Also mir fällt da so ein Spruch gerade ein zu Geld. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe, ehrlich gesagt. Aber jemand sagte, wenn du wissen willst, was Gott von Geld hält, dann guck dir die Leute an, denen er besonders viel davon gibt.
Ja, darauf kommen wir tatsächlich auch nochmal.
Aber da will ich dann auch noch was sagen. Das finde ich ganz spannend. Also klar ist so ein bisschen, auch jetzt durch die letzte Woche, ey, Alter, wir sind alle reich. Ja, jeder Einzelne, der meine Sprache versteht, ist unfassbar reich im Vergleich zu ganz vielen anderen. Und gleichzeitig merke ich eben auch, mir ist ja Geld nicht
Ja, genau.
Und merke ich ja auch, mir ist ja Geld nicht total unwichtig, weil ich keinen Bock auf Geld habe. Also das Ding ist halt, ich bin keiner, der besonders knausert. Ich bin keiner, der irgendwie Geld nicht gerne abgibt. Ich leihe gerne Leuten Geld, ich gebe gerne Leuten Geld, obwohl ich gar nicht viel davon habe, im Verhältnis zu anderen Deutschen. Ich merke aber, wie wichtig mir es in dem Moment ist, wenn es halt nicht da ist. Ne? Also wenn man halt plötzlich keinen Job hat oder Student ist, ja. Studenten in Deutschland, gerade in Berlin, kannst du halt vergessen. Du musst halt nebenbei arbeiten gehen und es ist super stressig. Und es bedeutet was für dein Leben, weil Zeit gleich Geld ist und Zeit ist halt wichtig. Und mir ist Zeit unfassbar wichtig. Ich liebe Zeit. Ich sitze halt total gerne mit einem Kaffee auf dem Balkon und mache gar nichts, ja, eine Stunde lang. Das macht mein Leben halt erst gerade fett. Und wenn ich da arbeiten gehen muss, um irgendwie Kohle zu verdienen, ist alles scheiße. Und ich finde, trotzdem muss man sich halt schon klar machen, was mache ich mit dem Geld und wie setze ich es ein, ist eine Frage, die mir dabei aufkommt, auch wenn sie nicht ganz eindeutig sich auf die Bibelstelle beziehen lässt. Aber wir sagen ja immer als Christen, wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen irgendwie Salz ja in dieser Welt sein. Die Frage ist halt auch, gerade bei diesem Instrument Geld, wie ich das verwende, wie viel ich davon habe, wen ich es gebe. Und es ist kein Fingerzeig auf irgendwelche Menschen. Ich gönne Menschen, die 3.000 Euro netto im Monat verdienen und aber die Verantwortung haben, gönne ich das auch. Ja? Die sollen das bitte haben, dann werden sie vielleicht nicht so schnell bestochen. Wenn sie nicht über ihren Verhältnissen leben, dann ist das auch okay. Und Leute, die weniger verdienen und vielleicht mehr verdienen sollten, sei vielleicht gesagt, vielleicht versuchst du mit dem Geld anders umzugehen. Das ist ja zum Beispiel etwas, was ich lerne, mit Geld anders umzugehen. Ja, aber gleichzeitig ist es immer wieder die Sache, was bedeutet mir das? Und ich mache mir da nichts, kein Geheimnis, ja. Mir bedeutet Geld relativ viel, weil mir Zeit viel bedeutet. Und in Deutschland kann man dummerweise nicht beides haben. und also nicht beides in vernünftiger, ausgewogener Weise. Deswegen ist wichtig.
Du meinst, Zeit ist Geld.
Zeit ist Geld. Und wenn du viel Zeit hast, hast du wenig Geld. Und wenn du viel Geld hast, hast du wenig Zeit.
Oder wenn du genug Geld hast, dann kannst du dir auch viel Zeit kaufen. Ne? Hashtag Haushaltshilfe.
Ja, und dann hast du wieder weniger Geld und dafür mehr Zeit.
Ja, das stimmt. Es gleicht sich aus. Meine Güte,
es gleicht sich immer aus. Das ist der Wahnsinn. Ich finde, was mir das immer wieder sagt, denk über Geld nach, Junge. Denk darüber nach. Und zwar denk darüber ausgewogen und gesund nach und frag dich, was du damit eigentlich anstellst. Und da geht's dann ewig weiter. Ich könnte immer weiterdenken, ja. Ich könnte über Hambacher Forstdiskussionen nachdenken oder über Plastikmüll oder Dieselskandale oder das beschäftigt mich. Meine rote Seele, meine linke Seele in meinem kommt da wieder hoch und sagt, hallo.
Deine magenta-rote Geld. Seele.
Meine magenta-rote Seele und sagt halt, Geld ist doch kacke, Junge, was machen wir denn da?
Ja, und die Herausforderung, die uns, glaube ich, in allen Lebensbereichen gestellt ist, ist immer wieder die Frage zu stellen, was ist des Kaisers und was ist Gottes? Ja, mit welchen Dingen muss ich einfach mich abfinden und muss einfach handeln, so, weil das einfach dazugehört. Das sind die Bedingungen unserer Welt. Es gibt Menschen, die Macht haben und es gibt Systeme, die auch gut sind. Ja, ich meine, das Thema Freiheit lebt ja zum Beispiel davon, dass jeder Mensch seine Freiheit einschränkt, damit andere genauso viel Freiheit haben können. Ne? Und das sind ja Systeme, in denen wir leben. Das sind Kaiser quasi, denen wir verpflichtet sind. Aber immer wieder sich bewusst zu sein, das ist nicht alles. Und Gott ist der, dem ultimativ das Eigentliche gebührt, weil Geld ja, Geld. Geld ist Schall und Rauch. Kaiser kommen, Kaiser gehen. Ständig wird das Zeug wieder eingeschmolzen. Ein neuer Kaiser wird drauf gedruckt. Ja, das hat keinen Bestand. Aber wer immer bleibt, ist Gott. Und das ist der, der immer versorgt. Und zwar nicht nur, wenn seine Münzen richtig geprägt sind. Dieses Verhältnis immer wieder zu bestimmen, das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, die man aus diesem Text mitnehmen kann. Sich nicht einfach so im Alltag darauf zu verlassen, dass alles so ist, wie es ist. Und vielleicht auch sich an solche Kaiser zu binden, die einem auch eine Sicherheit geben, weil sie einem Zahlungsmittel oder Ähnliches geben, wovon man abhängt. Sondern sich bewusst zu sein, der immer bleibt und der viel mehr Bestand hat, das ist Gott, und dem gebührt die eigentliche Ehre und dem gebührt auch, dass ich mein Leben in erster Linie nach ihm ausrichte und in zweiter Linie dann gucke, wie ich mit den Systemen, die es so im Leben gibt, mich arrangiere. Offenbart. Von Jesus finde ich eine sehr entspannte Position, ja, dass er einen Weg findet, wie die Menschen mit dem politischen System umgehen können. Ja, das heißt nicht, dass Jesus sagt, keine Revolution mehr oder sowas. Ja, das sagt er damit nicht. Aber er gibt einen Weg, der für jeden im Alltag machbar ist. Ja, zu wissen, wie sie gegenüber Gott stehen und das, was der Kaiser sich einbildet, zu tun, ohne dass ihr Glaubensgewissen davon kaputt geht.
Man könnte da viel drüber noch weiteres sagen. Ich finde, das Thema Geld und Gott sind echt so Dinge, die stehen in einem krassen Konflikt zueinander. Da kann man sich ewig darüber halten. Wir können ja darüber mal eine Sonderfolge machen, aber Geld die Frage, Gott. Aber ich wette, das Ding kommt niemals zum Schluss.
Danke, ja,
da können wir 6 Stunden am Stück reden. Das ist am Ende immer ein Thema.
Ja.
Ja, ich empfehle mal einfach ein paar Sachen von Karl Marx zu lesen. Der hat einfach ein paar schöne Sachen dazu geschrieben.
Ein ganz neues Thema, das wir jetzt nicht anschneiden werden, sondern jetzt machen wir einfach
das Ende.
Lukas, Simon. Wie immer an dieser Stelle, in dieser Folge, kann ich dir nur danken, dass du wieder Zeit mit mir hattest und ihr da draußen auch mit uns. Das ist fantastisch. Ihr hört euch das immer wieder an. Ich weiß manchmal nicht so genau, warum. Aber ist geil.
Unser digitaler Küchentisch. Ja. Voll cool. Vor allem einen schönen Gruß an unsere neuen und alten Spotify-Hörerinnen und Hörer. Ja, ihr seid vielleicht sogar gewechselt von eurem Podcatcher, habt offenbar vielleicht sogar bei beiden jetzt abonniert, was euch zu super frommen Leuten macht. Ja, da habt ihr herzlichen Glückwunsch. Sehr bärtig von euch.
Hi.
Ja, genau. Also schickt uns weiter eure Erfahrungsberichte mit Spotify, ob das Ganze funktioniert.
Hallo.
Aber Simon, es reicht jetzt. Meine Güte, das ist ja wie in der dritten, vierten Klasse heute. Störung im Hintergrund. Am schlimmsten sind übrigens Kinder, die anfangen zu summen. Du weißt nicht, woher das Geräusch kommt. Das ist fast so wie Guerilla-Taktik. So, aber empfehle doch offenbart jetzt los bei Spotify. Ist deinen Freunden, die Spotify auf ihrem Handy haben oder auch, ne, wenn sie Spotify Premium nutzen oder auf ihrem Computer, lass ihnen das einmal bewusst werden, dass der beste Podcast der Welt.
Der beste Podcast der Welt aus Deutschland kommt.
Der bärtigste Podcast der Welt.
Der bärtigste. Und Ziel, Leute, ja, also wir brauchen ja Ziele. Ziel ist, dass wir auf einer Playlist zwischen Lady Gaga und irgendwas von John Lennon auftauchen, ja. sodass uns alle hören, ja. Wir müssen so wichtig sein, dass wir zwischen Musik wir auftauchen. Müssen
so wichtig sein. Ganz toll. Und gleichzeitig gebt dem Offenbart-Podcast, was das Offenbart-Podcast ist und Gott, was Gottes ist.
Kann ich an dieser Stelle nochmal betonen. Ich trinke nochmal einen Schluck
Red Bull. Wenn du der Meinung bist, dass Offenbart noch ein bisschen was nachzuholen hat, um auf die Qualität von Lady Gaga zu kommen, dann schreibt es uns in die Kommentare auf offenbartcast.de. Und bis dahin.
Ja. Bis dahin, lasst euch euren Bart wachsen, Leute. Und wenn ihr keinen habt, dann wenigstens im Herzen.
Ja, bald ist Weihnachten, ja? Kauft euch Weihnachtsbärte.
Ja, denn es kommt auf die Länge an.
Und seid bärtig und bleibt bärtig.
Bleibt bärtig.